Hallo und herzlich willkommen zu 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, dem interreligiösen Podcast des House of One. Hier spricht Rebecca und ich bin wieder zusammen online mit meinen wunderbaren zwei Co-Moderatoren, Maike und Kübra.
Hallo!
Hallo!
Und heute, wo die Folge ausgestrahlt wird, ist der 1. Mai. Der 1. Mai ist ein ganz besonderer Tag für mich und ich gehe auch schon immer, seitdem ich ganz, ganz klein bin, demonstrieren tatsächlich am 1. Mai, also am Internationalen Tag der Arbeit. Und finde das Thema besonders spannend, weil auch in der Redaktionsrunde, als wir angefangen haben, darüber zu reden, ist uns nochmal aufgefallen, dass wir alle drei und sogar andere Leute noch im Podcast-Team sozusagen aus ArbeiterInnenfamilien kommen und dass ihr keinen akademischen Hintergrund habt. Und dann frage ich mich, seid ihr auch schon von klein auf demonstrieren gegangen am 1. Mai? Was verbindet ihr beide mit dem 1. Mai? Habt ihr irgendwelche Traditionen rund um den 1. Mai? Wollt ihr uns da mal einen Einblick geben?
Also ich habe tatsächlich keine Tradition. Ich weiß, 1. Mai ist Tag der Arbeit in der Hinsicht, dass es aber kein Aussetztag ist, wo man gar nichts macht, sondern irgendwie arbeitet man da trotzdem, auch wenn es nicht Arbeit, Arbeit heißt. Ich meine, irgendwas gibt es immer zu tun. Deswegen war das für mich immer so, ja, keine Ahnung.
In meiner Kindheit und in meiner Jugend war das kein Tag, den ich bewusst wahrgenommen habe. Ich habe es als einen freien Tag wahrgenommen und mich über den freien Tag als Feiertag gefreut. Und der war mir aber zu weit weg, um ihn zu greifen. Also ich habe das nicht verstanden. Ich glaube auch als junge Erwachsene noch nicht wirklich die Dimension und auch die Wichtigkeit dieses Tages verstanden und woher der eigentlich kommt und warum es so wichtig ist, an diesem Tag auch zu erinnern, zu gedenken, zu demonstrieren und weiter zu kämpfen, in Anführungsstrichen. Und du hast es ganz richtig gesagt, ich komme auch aus einem ArbeiterInnenumfeld und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass vielleicht genau deswegen mich das auch nicht erreicht hat, ist selber eine offene Frage an mich und an meine Familie. Auf jeden Fall komme ich aus einer ArbeiterInnenfamilie und der Tag hat trotzdem keine Rolle gespielt.
Interessant, ja. Also vielleicht ist es dann ja ganz cool, so einen kleinen historischen Einblick hinzugeben,
bitte,
was der 1. Mai so ist. Und zwar, der 1. Mai ist eigentlich so ein bisschen aus der Arbeiterbewegung aus den USA eigentlich entstanden, was ganz interessant ist, weil in den USA heutzutage eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und zwar sagen viele, dass es gab den Haymarket-Aufstand in Chicago, so 1886. Und es war die Forderung nach dem 8-Stunden-Tag. Und zwar während der industriellen Revolution war es üblich, dass Menschen über 12 Stunden gearbeitet haben, unter schlimmsten Bedingungen. Und es auch zu extrem vielen Arbeitsunfällen deswegen kam. Und deswegen ja auch ganz viele Leute dann arbeitsunfähig wurden. Und genau, am 1. Mai gingen Tausende von Arbeitern in Chicago auf die Straße und haben nach dem 8-Stunden-Tag gefordert oder den halt verlangt.
Hm.
Und es ist so, dass zum Beispiel auch dann der 1. Mai als Feiertag irgendwann in Europa populär wurde, und zwar halt nachdem sozusagen die Internationale Arbeitervereinigung, also das nennt man die erste Internationale, aber das geht ein bisschen zu weit vielleicht, 1889 dann, als Internationalen Tag der Arbeit erklärte, wo sich dann halt auf diesen Haymarket-Aufstand bezogen wurde. Und man traditionell kämpft, also soll man halt demonstrieren gehen für die Rechte von ArbeiterInnen an diesem Tag. Und mittlerweile ist ja sozusagen auch in vielen Ländern im so Laufe des 20. Jahrhunderts der 1. Mai tatsächlich gesetzlicher Feiertag. Und in Deutschland ist es ja auch der gesetzliche Feiertag. Und es war halt so, dass zum Beispiel in der Sowjetunion, glaube ich, zuerst das dann als Feiertag anerkannt wurde und dann aber auch in anderen Ländern. Und es ist ja, wie gesagt, auch in Deutschland. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele 1. Mai-Kundgebungen und Demonstrationen. Genau, und ihr habt gesagt, dass ihr in eurer Kindheit oder Jugend das nicht so gemacht habt. Geht ihr heutzutage irgendwo hin? Habt ihr da irgendeine Verbindung mit oder immer noch nicht?
Also ich, bei mir ist beruflich und privat immer irgendwie mit bisschen miteinander vermischt. Ich versuche das immer als Thema mit aufzunehmen in meiner Gemeindearbeit, weil das ja auch, das sprechen wir auch gleich nochmal drüber, aber das hat, finde ich, auch den theologischen und einen christlichen Bezug und eine Verantwortung auch. So sehe ich mich auch als Christin, als politisch engagiert. Und für mich ist es wichtig, an diesem Tag und um diesen Tag herum Demonstrationen, Kundgebungen zu besuchen oder darüber zu schreiben. Wir sind ja auch, wir drei, auch im digitalen Raum aktiv. Und genau, das auch in meinen beruflichen Alltag mit zu integrieren, das Thema um diesen Zeitraum herum.
Also ich gehe jetzt nicht unbedingt demonstrieren oder für den 1. Mai speziell, aber was ein großes, auch religiöses Thema ist, ist bei Arbeiten überhaupt Verhältnisse so anzubieten, gerade wenn man Arbeitgeberin ist, dass man eben für die ArbeitnehmerInnen solche Verhältnisse auf die Beine stellt, dass es auch menschlich ist, dass es auch tragbar ist und dass man da auch nochmal achtet, dass man irgendwie keine Ausbeutung oder so macht. Und diese Sensibilität, diese Sichtweise, das ist für mich tatsächlich auch eigentlich immer wichtig, aber speziell jetzt für den 1. Mai. Der 1. Mai so symbolisch gesehen hat, spielt für mich leider immer noch nicht so viel Rolle.
Ja, okay, muss ja auch nicht. Aber ich habe Kübra ja letztens schon einmal zum Demonstrieren rausgelockt. Vielleicht gelingt es mir dieses Jahr auch wieder. mal sehen. Genau, wir haben das ja schon angesprochen, dass wir bei alle drei nicht aus akademischen Haushalten, also sogenannten akademischen Haushalten kommen.
Ja.
Und ich wollte einmal fragen, wie euch denn dieser Familie-Hintergrund geprägt hat in eurem Verständnis von Arbeit. Ich weiß nicht, ob das sehr abstrakt ist, aber...
Also mich hat es total geprägt. Es wurde immer gearbeitet in meiner Familie und mehr gearbeitet als Freizeit oder Auszeit genommen. Also die Arbeit war unfassbar wichtig. Und natürlich sind meine Eltern auch mit uns in den Urlaub gefahren, das war schön und so weiter. Aber die Arbeit war immer da und es gab immer was zu tun. Und sie wurde nicht glorifiziert und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Arbeit über uns Kinder gestellt wurde, aber sie war immer da und es gab immer was zu tun und wir wurden immer mit eingebunden. Also meine Oma hatte ein eigenes Geschäft und mein Onkel hatte ein eigenes Geschäft und ich war als Kind immer dort und habe da auch schon mitgeholfen. Also wenn wir sie besucht haben, dann haben wir immer mitgeholfen und manchmal mussten wir auch warten. Genau, also meine Oma zum Beispiel. Und dann manchmal musste ich auch einfach warten, bis das Geschäft geschlossen hatte oder bis die Mittagspause da war. Dann ist sie gekommen, dann haben wir zusammen gegessen und dann ist sie wieder ins Geschäft gegangen und hat da gearbeitet. Und wenn ich dann mit ihr sprechen wollte oder noch Zeit verbringen wollte, dann bin ich nach unten gegangen und hat dann im Geschäft auf dem Stühlchen gesessen und dann so mit ihr geredet. Also das war immer präsent und es gab eigentlich nicht, dass wenn wir besucht haben, dass wir dann viel Freizeit miteinander verbracht haben, sondern die Arbeit war irgendwie dann auch Teil unseres gemeinsamen Tun.
Mhm.
Die hatten auch noch einen kleinen Bauernhof mit eigenen Tieren und wenn der Laden dann geschlossen war, dann ging es halt auf den Hof und dann wurden da die Tiere gefüttert und dann saß man abends zusammen, hat gegessen und dann nochmal nach den Tieren geschaut. Also es war immer Teil des Familienlebens. Oder wie kann ich das besser sagen? Ich glaube, ihr begreift so ein bisschen, was ich meine.
Total.
Die Arbeit war einfach allgegenwärtig und mit drin, ja.
Darf ich, also vielleicht ist es, genau, wenn du nicht antworten willst, musst du nicht antworten. Hast du das Gefühl gehabt, dass es auch aus so einem existenziellen Angst vielleicht entweder, also diesen, man musste halt arbeiten, um zu überleben,
dass das
auch ein Weg war? Oder
das weniger. Aber auf jeden Fall war das ja die Lebensgrundlage.
Ja.
Trotzdem. Aber ich habe habe wenig Existenzängste gespürt als Kind. Essen war da und die Versorgung war da und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Existenz bedroht ist. Aber schon, dass es die Existenz ermöglicht. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also genau.
Interessant, ja. Kübran?
Also ich kann sagen, Arbeit ist nicht nur geprägt, sondern es ist ja ein Teil meiner Identität irgendwo auch, weil mein Opa oder mein Papa auch mit ihm mit 16, 17 Jahren damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist. Und Arbeit ist bei uns deswegen, also Papa ist gekommen, um zu arbeiten und Opa ist dann nach seiner Rente zurück. Aber überhaupt zu arbeiten und dann aber auch leider sich auch mal ausbeuten lassen, weil mit der Angst, man hat dann nichts mehr zum Schaffen, zum Arbeiten und dann kann es sein, dass man rausgekickt wird. Ich kenne das bis heute auch noch vom Papa. Er schafft halt eben bei einer Firma und okay, jetzt ist er inzwischen ein bisschen älter geworden, aber es war immer so, dass wenn er daheim war, entweder ist er geschlafen, telefoniert oder er war nicht daheim. Auch wenn er nicht bei der Firma war, war er dann im Garten, hat gearbeitet. Also nach der Arbeit war für ihn eine andere Arbeit zu suchen und zu beschäftigen.
Ja.
Also Ich weiß nicht, wir haben ja diese Redewendung, wer rastet, rostet, haben wir auch auf Türkisch. Çalışmayan demir pas tutar. Und ich glaube, das haben die so eingesaugt, dass die immer so, wir müssen immer am Tun sein, am Arbeiten sein. Und Papa wollte auch unbedingt, dass wir in unserer Studienzeit unbedingt mal bei Bosch irgendwie auch für einen Ferienjob uns anmelden, damit wir eben sehen, wie schwer die Arbeit von ihm ist und wir studieren oder uns irgendwie Berufe aussuchen, worin nicht so eine schwere körperliche Tätigkeit ausgeübt wird. Weil das war immer so sein Kontext nach dem Motto, wir arbeiten in schweren Verhältnissen und ich wünsche euch ein Leben, wo ihr Geld verdient und nicht körperlich so krass euch anstrengen musst. Und aber deswegen müsst ihr jetzt was tun, damit ihr auch mal seht, dass da, dass das Geld eben nicht so leicht verdient wird. Und also Mama arbeitet auch schon seit mehreren Jahren und genau deswegen ist Arbeit schon irgendwo etwas, was sehr immer präsent war. Und ich habe natürlich das Glück, dass meine Schwester die erste war, die angefangen hat zu studieren. Heißt, als Arbeiterkind, vielleicht kommen wir ja gleich da auch nochmal zu reden, ist es auch schwer, überhaupt den akademischen Weg einzuschlagen, weil dieses Know-how fehlt. Und ich hatte eben die Ehre oder das Glück, dass meine Schwester so die Vorreiterin der Familie war und ich von ihr das irgendwie so ein bisschen abschauen konnte. Wie war es bei dir, Rebecca?
Genau, also ich weiß auch nicht, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, sozusagen gerade. Aber ein sehr gutes Beispiel ist mein Großvater väterlicherseits, der Mechatroniker war. Und ja auch, also meine Großeltern haben beide angefangen zu arbeiten, da waren die 14. Mhm. Also das muss man sich auch mal einfach geben lassen. Also die haben halt beide einen Hauptschulabschluss und haben dann halt gearbeitet, seitdem sie, also richtig gearbeitet, seitdem sie 14 ist, weil die haben auch alle beide schon vorher neben der Schule noch gearbeitet. Und mein Opa sagt immer, dass seine beiden Söhne, weil sie Büroarbeit machen, keine richtige Arbeit verrichten. Und sagt dann halt immer dieses, es ist, glaube ich, dieses eine Anspielung auf das zweite newtische Gesetz. Kraft mal Masse gleich, oder Arbeit ist Kraft mal Masse oder irgendwie sowas, oder den Weg oder so. Ich krieg's gerade nicht so richtig auf die Kette, aber das sagt er immer. Und ich finde es ganz interessant, weil er auf der einen Seite extrem stolz ist, dass seine Kinder so ein bisschen den Aufstieg erreicht haben. Also meine, die beiden haben Abitur, aber sind nicht studieren gegangen. Oder mein Vater hat angefangen zu studieren, aber ist nie beendet. Und andererseits gibt es da irgendwie diese Animosität vielleicht. Und er würde jetzt auch wieder sie in die Augen rollen, dass ich solche Wörter benutze. aber anders
was bedeutet
ist halt,
das?
Genau, also so eine so ein Abreibungsprozess so ein bisschen. Oder so ein bisschen merkt man manchmal, er ist eigentlich sehr stolz und gleichzeitig ist es so ein bisschen so eine Abwertung oder weil er abgewertet wurde als arbeitende Person sein Leben lang, habe ich das Gefühl. Oder weil halt Leute immer einem das Gefühl gegeben haben, ja, wenn du nicht studiert hast und wenn du nicht das und das gemacht hast, wer bist du denn eigentlich? Und er aber halt einfach nicht die Möglichkeiten hat. Das finde ich halt auch krass. Weil bei beiden meinen Großeltern, meine Oma ist eine der belesensten Personen, die ich kenne. Meine Oma hat massenhaft Bücher, überall sind Bücher und auch wirklich krasse Sachen und irgendwie liest wirklich hohe Literatur. Und aber als Kind von Arbeitern hast du halt keinen höheren Schulabschluss gemacht, sondern bist dann halt Schneiderin oder Näherin geworden. Und bei meinem Opa denke ich mir halt auch immer so, wenn der kommt halt auch noch so erschwerend hinzu sozusagen, dass seine Mutter alleinerziehend war und sein Vater nicht im Bilde. Und er musste halt einfach arbeiten, um die Familie zu unterstützen. Und das finde ich irgendwie krass, weil ich denke halt, dass er, wenn er meine Voraussetzungen gehabt hätte, genau das Gleiche hätte erreichen können, wenn er gewollt hätte. Aber er sagt auch immer, er wollte nicht. Aber es ist immer so ein bisschen schwierig. Aber Arbeit ist auf jeden Fall groß bei uns. Ich würde auch sagen, ich mache immer Witze, dass ich sehr preußisch erzogen wurde. Also so mit so einer hohen Arbeitsmoral und auch so diesem reißt sich zusammen und man zieht jetzt halt trotzdem durch, auch wenn man irgendwie krank ist. Und ich arbeite auch selber schon, seitdem ich 16 bin.
Ja.
Also seitdem ich 16 bin, gibt es eigentlich keinen Moment, an dem ich nicht irgendwas gearbeitet habe, also als Kellnerin oder als weiß ich nicht was. Ja. Und ich finde das aber, auf der einen Seite ist es natürlich schwer und wir reden auch gleich auf jeden Fall über, was Kybra angesprochen hat. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, weil es ein anderes Bewusstsein eingibt, auch wenn man diesen in Anführungszeichen Aufstieg, ich mag das gar nicht so zu sagen, geschafft hat, man ein Verständnis hat für andere Lebensrealitäten und Arbeitsrealitäten.
Und gleichzeitig ist es für mich mit der Arbeitsmoral, in Anführungsstrichen, mit der ich aufgewachsen bin, auch eine schwierige Beziehung zur Arbeit. Mhm. Also gerade, weil das, was du angesprochen hast, mir vermittelt wurde, dass man auch arbeitet. Und es gibt eigentlich kaum einen Moment, an dem nicht gearbeitet wird, selbst wenn man krank ist. Und nur in absoluten Notfällen, und das waren halt dann schon gravierende Sachen, war das Geschäft dann mal einen halben Tag geschlossen irgendwie.
Und auch nur einen halben Tag, ne?
Ja, genau. Und das hat sich bei mir, schlägt sich das nieder. Und ich habe aber auf jeden Fall eine ungesunde Arbeitseinstellung. Mhm. Und ich sehe das, ich erkenne das, ich kann was reflektieren und ich merke aber auch, wie sehr das irgendwie mir eingeschrieben ist und habe auch Schwierigkeiten, mich davon zu lösen. Ja.
Das lässt mich gerade so ein Aha-Effekt so, ach, deswegen habe ich so ein ungesundes.
Ja, und das haben wir alle drei. Wir alle drei arbeiten so viel. Ja.
Malochen.
Genau.
Krass, ja. Total, also ich sehe das auch bei uns allen dreien. genau. Und ich würde aber auch gerne einmal ganz kurz, weil das ist ja immer nur der interreligiöse Podcast, das House of Ones, würde ich einmal ganz kurz gerne mit euch in unsere Texte und Religion schauen. Und, würde mich halt fragen, wie ihr das Gefühl habt, dass Arbeit in den Religionen dargestellt wird, was für einen Stellenwert Arbeit hat, aber auch was unter Arbeit verstanden wird vielleicht. Mag da jemand einmal ein bisschen einen Einblick geben und auch gerne immer Geschichtchen erzählen aus den Schriften?
Ja, Arbeit ist ein ganz wichtiger Punkt aus christlicher Perspektive, der im Ersten wie Zweiten Testament vorkommt und sehr häufig vorkommt. Und Arbeit wird auf jeden Fall gesehen als die Schöpfung oder Gott, kann man sich eigentlich vorstellen, ist als Arbeiter, wird als Arbeiterin der Schöpfung verstanden, mhm, auf einer kreativen, schöpfungskräftigen Art und Weise. Und die Arbeit, die ArbeiterInnen werden eigentlich verstanden als ArbeiterInnen Gottes, die die Schöpfung, also den Segen, der erbracht wurde mit der Schöpfung, diesen Segen auch eine Verantwortung zugeteilt wird. Und zwar, dass die Schöpfung nicht nur genossen wird, sondern dass an ihr gearbeitet wird, damit sie genossen werden kann von allen Menschen, von Tier und
Umwelt. Ich habe das Problem mit genießen und genossen auch.
Ja, genau. Weil da so viele andere Wörter so irgendwie Aspekte auch so ähnlich sind. Genau. Das heißt, man darf nicht nur genießen und nur entspannen, weil man dann den anderen ja die Arbeit überlassen würde. Also jede Person ist eigentlich hineingerufen in die Arbeit. Und gleichzeitig gibt es zwei Aspekte im Menschen an der Arbeit. Man könnte es so sagen wie einmal die mühevolle Anstrengung, die auch mit der Schöpfungsgeschichte und dem Vertreiben aus dem Paradies irgendwie auferlegt wird. Und gleichzeitig das kunstvolle Werk. Und in der Arbeit liegt eine Würde in jeder Arbeit, das vermittelt die Bibel, egal welche Arbeit es ist, allein weil die Arbeit von einem Menschen passiert. Darin liegt die Würde. Und man kann aus einer christlichen Perspektive Gott auch als Tätigkeit betrachten, also weniger in Nomen, sondern mehr in etwas tun, in Verben und eben in Tätigkeiten sehen. Und dadurch wird genau dieser Aspekt verstärkt, der Mensch ist in Tätigkeit Mensch. Und gleichzeitig ist, da kommst du, Rebecca, wahrscheinlich auch nochmal drauf, der siebte Schöpfungstag, der Tag der Ruhe, die eingeschriebene, uns eingeschriebene Identität, möchte ich fast sagen, dass das Leben aus Arbeit und Ruhe besteht, um auch wieder Kraft zu schöpfen, um in einem Gleichgewicht zu sein. Und gleichzeitig, finde ich, hält diese christliche Auffassung von Arbeit, also in Bezug, im Gespräch zur Bibel, die Gefahr, so eine ungesunde Arbeitsmoral zu haben, wie ich sie habe. Und dass es da auch noch andere Punkte gibt, die dem entgegensprechen, da würde ich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt seid ihr erstmal dran.
Genau, Kübra, magst du einen kleinen Einblick geben?
Ja, sehr gerne. Arbeit spielt tatsächlich auch im islamischen Kontext eine große Rolle. Zumal wenn ich jetzt überhaupt das Leben des Propheten oder der Propheten anschaue, ich sehe da keine Situation, wo Propheten sich zurückgelehnt haben und gesagt haben, ja, jetzt bin ich Prophet, ich bin sowieso der Auserwählte und jetzt schaue ich einfach mal, dass ich hier einfach so weitermache, sondern wir haben tatsächlich auch Überlieferungen, wo eben die Propheten auch ihre in Anführungszeichen Jobs quasi weitergeführt haben. Also Mohammed, Friede sei mit ihm, hat zum Beispiel früh angefangen, er war Hirte, im späteren war er auch, wie sagt man, er hat halt die Karawanen von Hatice, von seiner Frau, sie war damals noch nicht seine Frau, aber genau von ihr die Karawanen geführt, ich weiß nicht, wie man das nennt, Karawanführer, weiß ich nicht. Mhm. Genau, und auf jeden Fall, dass wir haben, wir wissen, dass eben gerade auch, wie heißt es, Zimmerer, Zacharias, Zimmermann, genau. Und aber das sehe ich auch im Nachhinein, also nach dem Ableben des Propheten, Friede sei mit ihm, die Kalifen, auch die, obwohl ja dem Kalifen auch Geld zusteht, quasi, weil er eben das regiert, haben viele, also die haben die vier Kalifen gesagt, wir möchten kein Geld von der Regierung, wir machen unser Job weiter. Und dann gab es eben ein Gesetz, dass der Kalif quasi auch Geld bekommen soll von der Güte. Und nach dem Sterben von Ebu Bekir hat man dann gefunden, dass er das Geld nie für sich benutzt hat. Er hat das immer beiseite gelegt und nie angefasst und weiter quasi als Erbe weiter, nicht als Erbe, aber das hat man dann eben genommen und dann als Staatsgut quasi weiter benutzt. Also, dass man da eben diese Sensibilität sieht, nicht auf dem, in Anführungszeichen, Nacken auf anderen quasi leben, sondern versuchen, mir fallen so viele türkische Redewendungen ein.
Hau raus.
Dass man quasi durch die eigene Arbeit das Brot selber quasi backt, also metaphorisch gesehen, dass jede Person quasi für sich sorgt und schaut, dass man auch irgendwie was leistet und für die Gesellschaft, aber auch da ist noch immer so ein gesellschaftlicher, nicht nur für dich, für deine Familie, für die Gesellschaft, du sollst deine Gesellschaft, deine Leute auch voranbringen und in der Hinsicht ganz aber auch wichtig, und zwar man sagt, da gibt es auch eine Redewendung, man sagt, oder eine Überlieferung, du sollst, gerade jetzt aus Arbeitgeberperspektive, Geberinperspektive, du sollst das Geld des Arbeitnehmers so schnell geben, bevor sein Schweiß trocknet. Also
passt zum 1. Mai. Gewerkschaftsforderung, pünktliche Lohnzahlung.
Ja, und es gibt ein Zitat dazu in der Tora auch, aber du beendest erstmal und ich sag dann gleich was.
Oh, krass. Und genau, das ist so wichtig, dass man eben das bewusst ist, nicht warten lassen, sondern man muss wissen, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die brauchen das Geld auch. Ich meine, die haben dann auch irgendwie Schulden oder Zahlungen, die sie tätigen müssen, dass das dann eben zack, zack geht. Und auf der anderen Seite ist es auch sehr wichtig, im Beziehung von, was du, Maike, vorhin erzählt hast, mit Gott als Arbeitgeber zu verstehen, oder genau, Arbeitende. Bei uns ist Gott Er-Rezak. Er-Rezak ist der Ernährer. Und man sagt eben, dass das alles, was man hat, von Gott kommt. Und deswegen gebührt der Dank auch Gott. Und hier ist jetzt so ein Twist. Man darf den Arbeitgeber nicht mit Gott gleichstellen, obwohl er dein Geld quasi auszahlt, ist nicht er dein eigentlicher Ernährer, sondern das kommt trotzdem von Gott. Und dass man da quasi auch nochmal vergegenwärtigen muss, dass man sich dem Arbeitgeber nicht unterwerfen muss, wenn er irgendwie was verkehrt macht, und dass man da quasi auch nochmal sagen, wenn das gar nicht passt, dass man dann quasi sich kündigen muss.
Ja.
Ja, Rebecca.
Genau, es gab mehrere Sachen, die ich sagen wollte, aber ich fand es so cool, dass du das gesagt hast mit diesem, dass man dass man zahlen muss, sodass es dass man den Lohn nicht einbehalten darf, so meine ich. Und zwar in Levitikus, in Vayikra, im dritten Buch steht, du sollst den Lohn des Tagelöhner oder des Arbeitenden, je nachdem, wie man es übersetzen will, oder deines Knechtes, auch manchmal in so historischen Übersetzungen, nicht über Nacht bei dir behalten. Und es ist eine Sache, die halt als Mitzwa gegeben wird, als ganz konkrete Handlungsanleitung, was ich sehr spannend finde. Das ist halt auch ArbeiterInnenrechte, wenn man das mit einer modernen Perspektive irgendwie drauf schauen möchte, in Levitikus zum Teil benannt werden. Mhm. Genau, ich bin irgendwie wieder gerade mal auf meinem Linguistinnen-Trip und finde es so spannend, dass, also es gibt ja mehrere Wörter für Arbeit, aber das eine Wort für Arbeit, Avodah, ist sowohl die physische Tätigkeit, und das hat mich ein bisschen an das erinnert, was du erzählt hattest, Maike, aber Avodah ist auch der Gottesdienst.
Mhm. Finde ich sehr schön.
Genau, und das finde ich irgendwie sehr cool. Und das wertet für mich auch Arbeit im physischen Sinne vielleicht ein bisschen auf. Was ja auch so ein bisschen bei Maike angeklungen hat vielleicht, ist dieses halt, dass man die Schöpfung bekommen hat und man arbeitet in der Schöpfung und mit der Schöpfung. Und dass es vielleicht auch ein Gottesdienst ist, wenn man das halt moralisch tut und irgendwie nachhaltig. Und wir hatten ja auch darüber, also Maike hat das ja schon angedeutet, den Schabbat, was ja sehr interessant ist. Und es kommt ja öfters vor. Und zwar ist es aber halt auch so, dass selbst ja Gott als schaffend und ruhend dargestellt wird. Und das finde ich irgendwie spannend. Also da steht ja dann, also das kennen jüdische ZuhörerInnen, kennen es vom Schabbat. Wir rezitieren das jeden Schabbat für den Kiddush. Und das ist halt Vayechol Elohim bayom hashvii melachto asher asah, Vayishbot bayom hashvii mekol melachto asher asah. Und das heißt übersetzt so viel wie: und Gott vollendete am siebten Tag das Werk oder sein Werk. Die Schöpfung ist gemeint. Und alles, was er gemacht hat. Und dann ruhte er am siebten Tag von seinem Werk, das er gemacht hat. Und wir an Schabbat sollen sozusagen Gottes Schöpfung gedenken, indem wir ihn imitieren, auch als ruhendes. Mhm. Also Gott als ruhendes Wesen, was ich irgendwie spannend finde. Und es gibt aber auch ganz viele andere schöne Zitate. Zum Beispiel im Talmud gibt es eine Quelle, die sagt sowas wie: so groß ist die Arbeit, denn sie ehrt den, der sie verrichtet. Und das finde ich irgendwie auch besonders spannend, weil zumal heutzutage oft sehr viel ja in so haredischen Communities und orthodoxen Communities vielleicht eher nur sich darauf konzentriert wird zu studieren, was ja auch Arbeit ist. Also ist ja auch Kopfarbeit ist ja auch trotzdem immer noch Arbeit. Aber traditionell zu sehen, dass halt die meisten unserer, sowohl unserer Figuren im Tanach wie im Talmud, im Tanach, also die ganzen Erzmütter und Erzväter zum Beispiel und andere Leute eigentlich immer noch eine Arbeit hatten, aber auch die Rabbiner im Talmud haben immer noch irgendwie eine physische Arbeit verrichtet. Und das ist heutzutage zum Beispiel nicht mehr so unbedingt. Und das finde ich ganz spannend.
Ja.
Genau, weil so ein Pirkei Avot, das ist auch, also ein, das heißt so die Sprüche der Väter oder die Moralen der Väter, da wird halt auch beschrieben, dass es halt wichtig ist, Tora-Studium zu machen mit weltlicher Arbeit. Und zwar gibt es, das ist jetzt ein bisschen diffus, glaube ich, alles, aber ich habe ja so eine komische Faszination für so bestimmte christliche Gruppen, so freikirchliche Gruppen in den USA und in Mormonen. Und da gibt es immer diesen Spruch, to be off the world, but not in it. Also von der Welt sein, aber nicht in ihr sein. Und dieses, sich sozusagen davon zu, also zu sagen, dass man spirituell höher ist und sich dann diesem ganzen Weltlichen entzieht. Und ich finde es eigentlich schön, dass in Pirkei Avot und in meinen Traditionen, so wie ich sie lese, ein Gleichgewicht eigentlich angestrebt wird zwischen spiritueller Arbeit wie auch physisch-körperlicher Arbeit.
Ihr habt vorhin, oder Kybra, du hast vorhin die Geschichte mit dem Lohn angesprochen und Rebecca hat da eingehakt. Und es gibt im Zweiten Testament eine Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Vielleicht habt ihr von der Geschichte mal gehört. Und die würde ich einmal kurz anführen.
Ja, sehr gerne.
Und zwar geht es darum, dass es einen Weinbergbesitzer gibt und der braucht Arbeiter und hat Tagelöhner und verspricht ihnen einen festen Preis am Ende des Tages. Und im Laufe des Tages kommen noch Arbeiter dazu, auch in der letzten Stunde vor Arbeitsschluss. Und alle bekommen am Abend den gleichen Lohn. Und Gewerkschaften würden heute aufbegehren und sagen, das ist ungerecht. Und so haben auch die Tagelöhner argumentiert, die natürlich viel mehr gearbeitet haben als diejenigen, die erst später gekommen sind. Und am Ende argumentiert Jesus oder sagt Jesus, die Letzten werden die Ersten sein. Vielleicht habt ihr von diesem, oder diesen Spruch habt ihr sicherlich schon mal gehört. Und ich finde, der macht eigentlich spannende Aspekte auf, wie wir über Lohnarbeit sprechen im Zusammenhang mit Gerechtigkeit. Also für mich macht es auch die Dimension auf, darüber nachzudenken, wer kann einen ganzen Tag arbeiten, welche Voraussetzungen müssen Menschen mitbringen, damit sie einen gleichen Lohn erhalten können? Ist die Arbeit, die eine Person unter bestimmten Voraussetzungen nur für 1-2 Stunden verrichtet, nicht auch den ganzen Arbeitslohn wert? Sollten nicht sowieso alle Menschen einfach den gleichen Lohn bekommen für eine Arbeit, egal wie viel sie arbeiten? Also es macht ja nochmal, finde ich, die Frage zum bedingungslosen Grundeinkommen für mich auf. All diese Fragen und Aspekte hängen für mich in dieser Geschichte drin. Und deswegen finde ich die total spannend und wertvoll, da immer wieder auch mit den Themen, die uns in unserer Gesellschaft heute und in der Politik beschäftigen, daran anzuknüpfen. Und ich mag sehr gerne das Zitat, die Letzten werden die Ersten sein, denn ihnen gehört das Himmelreich, macht für mich immer die Tür zur Gerechtigkeitsfrage auf, die immer wieder diskutiert werden muss. Und vor allem finde ich daran spannend, dass alle reden in dieser Geschichte, alle werfen ein und erzählen aus ihrer Perspektive. Und das finde ich zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Aspekt, wenn wir über Lohnarbeit sprechen, Verhandlungen, Ausgestaltung und Tarifen und so weiter, dass alle gehört werden und mitreden dürfen.
Ja, für mich hättest du auch gerade nochmal, weil du gesagt hast, wer hat denn überhaupt die Möglichkeit, einen ganzen Tag zu arbeiten, auch nochmal eine andere Debatte zum Beispiel zu Ableismus aufgemacht. Und da hatten wir auch schon mal drüber geredet, also die Diskriminierung von Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen. Weil die werden ja zum Beispiel auch in unserer jetzigen Gegenwart nicht gleich bezahlt für die gleiche Arbeit in zum Beispiel Behindertenwerkstätten. Ja. Das finde ich immer, war auch gerade noch mal so ein Aspekt, der für mich aufgepoppt ist. Genau, und es gibt ja auch, ich weiß nicht, aber ob das so die gleiche Intention ist, aber für mich ist auch noch mal ein Psalm aufgekommen, als du das gesagt hast, die Letzten werden die Ersten sein. Und zwar ist es ja der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das, also Maike kennst du auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Kübra, ob der Spruch bekannt ist. Genau. Und das ist halt auch nochmal irgendwie so interessant und für mich hat das ähnliche Dimensionen wie dieses, die Letzten werden die Ersten sein. Und dass man halt auch immer schauen muss, wer in unserer Gesellschaft abgewertet wird und irgendwie nicht gehört wird. Total, ja.
Und ich finde, es ist ganz wichtig, wenn wir über Arbeit sprechen, dass wir auch da deutlich sind mit den Begrifflichkeiten, dass wir Lohnarbeit zum Beispiel sagen, damit es deutlicher ist, vielleicht auch, damit es deutlicher erkennbar ist im Verhältnis zu Care-Arbeit, zu unbezahlter Arbeit, zu ehrenamtlicher Arbeit, auf welcher ja unsere Religionsgemeinschaften fußen, auf diesem großen ehrenamtlichen Arbeit. Also danke an alle, die in unseren Gemeinden und Gemeinschaften hier so engagiert sind. Und gleichzeitig wird in der Bibel oft von Lohn gesprochen und damit ist manchmal der Lohn für die Arbeit gemeint und manchmal der Lohn auf religiöser Ebene gemeint. Mhm. Und Kübra nickt schon und Rebecca nickt auch schon. Aus christlicher Perspektive ist damit die Zuwendung Gottes, die Gnade Gottes zum Beispiel gemeint. Oder das, was dann im Himmel wartet nach den Taten im irdischen Leben zum Beispiel.
Absolut, diesen Gedanken hatte ich auch, also man sagt auch eben, dass der eigentliche Lohn im Jenseits quasi auf uns wartet und quasi wir auf diesem Leben eben momentan arbeiten und darauf hinarbeiten sollten, dass wir unser Lohn auch bestmöglich bekommen, erreichen können. Deswegen bezeichnet man eigentlich auch dieses Leben als auch Dar el-Hizme, also die Welt als Ort des, in Klammern Gottes, Klammer zu Dienstes, also eine Dienstleistung gegenüber sowohl Gott, aber auch eben Gesellschaft, Menschen. Man sagt ja auch, du sollst einen Baum anpflanzen. Kann sein, dass du vielleicht die Früchte gar nicht sehen wirst, weil du nicht mehr dort leben wirst oder eben umziehst oder stirbst. Aber der Lohn, also wenn Menschen von diesem Baum essen, dann bekommst du quasi gute Taten zugeschrieben, weil du was für die Gesellschaft gut gemacht hast und da auch nochmal arbeiten. Und ja, Lohn hat deswegen auch tatsächlich in religiösem Kontext unterschiedliche Aspekte. Ich würde auch nochmal gern einwerfen, bei uns ist auch tatsächlich auch schwierig, wenn man irgendwie Jobs annimmt, worin du lügen musst. Also das ist dann zum Beispiel nicht religiös in Ordnung. Heißt Marketing, wenn du übertreibst, wenn du, keine Ahnung, einen Staubsauger verkaufst und sagst, es wäre so toll und so gute Saugkraft etc. Und obwohl es gar nicht so ist. Wenn es so ist, ist ja gar kein Thema. Aber wenn man quasi für Marketingzwecke lügt und übertreibt, sodass es eben beim Lügen ankommt, oder aber auch bei Anwälten, dass man da auch irgendwie Anwälte, Klient?
Ja.
Doch, okay. Dass man den quasi so verteidigt, aber obwohl man weiß, ich lüge jetzt. Also das kann dann tatsächlich ein bisschen problematischer sein. Deswegen sagt man, eigne dir oder geh einen Berufsweg ein, worin du deine religiösen Werte nicht in Schwierigkeit bringst. Also so, dass du dir quasi nicht religiös gesehen in den eigenen Bein schießt. Und da muss man dann quasi auch als ein ehrlicher Marketingperson quasi arbeiten und das verkaufen, wie es wirklich ist. Wenn man ein Auto hat, auch bei Ding, wenn man ein Auto hat, das verkaufen möchte auf eBay und es einen Unfall hatte, dann darf ich quasi nicht flunkern und sagen, es hatte gar keinen Unfall.
Ja.
Also das sind auch wichtige Details.
Interessant. Gibt es aus christlicher Sicht Berufe, die ein Christin nicht tun soll, Maike?
Ja, die Herausforderung im evangelischen Glauben ist ja, dass wir mit einer großen Freiheit beschenkt sind und erstmal in Bezug zur Arbeit keine Vorgaben haben, welche Arbeit wir nicht verrichten dürfen. Und doch gibt es im praktischen Leben als Christin hin und wieder Situationen, die herausfordernd sind. So hat es zum Beispiel Vorfälle gegeben, in denen es christliche Mitarbeiterinnen einer katholischen oder evangelischen Einrichtung gegeben hat, die gleichzeitig eine andere Tätigkeit nachgegangen sind, zum Beispiel im Erotikbereich. Und da gab es immer wieder auch gerichtliche Auseinandersetzung, ob sowas möglich ist oder nicht. Weil gerade für zum Beispiel katholische oder evangelische Arbeitgebende da wichtig ist, dass das miteinander übereingeht. Meine Haltung ist dazu eine andere, könnt ihr euch vielleicht denken. Ich finde das sehr interessant, dass das häufig so gewertet wird, dass das einen Schaden am Glauben nehmen kann. Und ich prinzipiell stelle ich immer erstmal die Frage, was ist daran ein Schaden? Also den Körper zum Beispiel zu zeigen oder über Sexualität zum Beispiel zu sprechen. Und ich finde, dass man dann weniger auf die Oberfläche gucken muss, sondern viel mehr in die Tiefe gehen muss und danach fragen muss, was ist wirklich das, was hier an den Parteien stört oder was ist da wirklich dran, was kollidiert. Erstmal finde ich, dass es per se nicht miteinander kollidiert, wenn Menschen verantwortungsvoll über ihren Körper sprechen, über Sexualität sprechen. Und das heißt ja, dass das in bestimmten Rahmen gibt, der eingehalten wird. Aber generell sehe ich da erstmal entgegen vieler anderer Menschen in meiner Kirche und keine Schwierigkeiten.
Wäre ja auch vielleicht nochmal ein ganz interessantes neues Thema für eine ganze Folge.
Genau. Also ich habe auch ja eine Lebensordnung, nach der ich lebe, die so in unserem kirchlichen Recht steht. Und da drin steht auch, dass ich mich so zu verhalten habe, dass das Amt der Pfarrperson nicht geschädigt wird. Und das können Menschen so und so auslegen natürlich. Und auf jeden Fall würde das nicht gehen, wenn ich zum Beispiel im Erotikbereich engagiert wäre. Ich habe mal darüber nachgedacht, ob ich mich für eine Dating-Show anmelde im Fernsehen. Aber tatsächlich nur mal kurz drüber nachgedacht und da kam mir sofort der Gedanke auf, das würde auf jeden Fall, glaube ich, aus dieser Perspektive gar nicht gehen. Und ich fände das aber interessant, das auszuprobieren und um das dann auch diskutieren zu können. Weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist für Kirche, für meine Kirche, darüber nachzudenken und zu überlegen und gegebenenfalls Lebensordnung, Anführungsstrichen, zu ergänzen, zu erweitern oder aufzuheben. Ich habe jetzt sehr weit gesprochen und nicht so konkret, ist, glaube ich, nötig in diesem Bereich.
Alles gut. Ich habe einfach nur gerade, mein Kopf hat so gerattert und über so unterschiedliche Sachen nachgedacht. Und ich hatte halt überlegt, ob es irgendwelche Berufe gibt. Also es gibt auf jeden Fall verpönte Berufe, aber ich erinnere mich nicht an explizite Berufsverbote. Obwohl natürlich auch, würde ich sagen, der ganze Erotikbereich schwierig sein könnte in bestimmten Positionen oder als schwierig gewertet werden würde. sozusagen. Und ich weiß, in anderen Communities, die einfach strenger sind oder insulara leben, da gibt es auf jeden Fall Einschränkungen. Und ja, genau, was ganz interessant ist. Aber sonst fällt mir es erstmal nicht ein, dass irgendwie Berufe eigentlich so abgewertet werden, erstmal explizit. Ja. Und es ist ja auch ganz interessant, weil es ja auch, Sexarbeitende in Tanach und Bibel gibt, die namentlich erwähnt werden. Aber das führt uns jetzt ein bisschen zu weit tatsächlich.
Bleiben wir mal bei den Berufen, oder? Es gibt doch auch eine Menge Berufe, die in unseren Heiligen Schriften genannt werden.
Genau. Welche fallen dir denn ein, Maike?
Zimmermann fällt mir ein. Und dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich suche ja in meinem Leben immer nach biblischen und Bezügen. Erstmal heiße ich ja Maike. Und Maike heißt eigentlich so viel wie die göttliche, Maria, fruchtbare und widerständige. Und kommt von Maria. Hat also einen hebräischen Ursprung. Here we go. Und dann haben meine Mutter und ich herausgefunden, dass wir das... der Opa meiner Mutter Zimmermann war. Und meine Mutter wollte, also meine Mutter ist auch schon mit 15 Jahren von zu Hause ausgezogen und in die Lehre gegangen und hat gearbeitet. Ich habe auch ab, ich 16 war immer gearbeitet und bin auch, sobald ich 18 wurde, sofort ausgezogen. Parallelen, here we go. Aber wir haben uns total gefreut, als wir das rausgefunden haben. Und für meine Mutter hat sich dann erklärt, sie hatte immer eine ganz große Liebe zu Holz und wollte eigentlich immer in diese Richtung gehen und musste aber den Beruf in gewisser Weise erlernen, den ihre Eltern hatten. Und zwar hatten meine Großeltern ja eine Fleischerei und meine Mutter musste auch diesen Beruf in der Ausbildung lernen und konnte da ihren eigenen Wünschen nicht so wirklich nachgehen. Und als sie es rausgefunden hat, da öffnete sich so ihr Herz, dass sie dann verstanden hat, warum sie so eine Passion irgendwie für das Holz hat. Und dann dachte ich so, aha, meine Eltern haben mich zwar nicht so christlich erzogen und wir hatten keine Bibel zu Hause, aber der Zimmermann, die Zimmermannstätigkeit, die Liebe zum Holz spielt eine Rolle. Und die kommt ja auch bei Jesus vor, deswegen sage ich das so. Jesus selber Zimmermann und sein Vater Josef war Zimmermann oder sein Vater in Anführungsstrichen, wie man das auch jetzt theologisch aufdröseln möchte. Kommt also aus Zimmermannsverhältnissen.
Kybra hat es schon so ein bisschen, hatte schon über die Berufe vom dem Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, gesprochen, nicht?
Ja.
Gibt es noch andere Berufe, die dir einfallen?
Ja, im Koran gibt es tatsächlich auch noch andere Berufe, zum Beispiel Ärzte. Oder aber auch, oh Gott, ich bin so schlecht gerade mit deutschen Berufsbezeichnungen. Wie nennt man Menschen, die... Schneider.
Wie nennt man Menschen, genau, die Schneider?
Die eben, ich wollte Textilien und dann ist mir das Wort eingefallen. Bilingualität lässt grüßen. Genau, also solche körperlichen Tätigkeiten, aber auch so Tätigkeiten wie zum Beispiel, wie gesagt, Arzt, aber auch Menschen, die quasi tatsächlich so am Bau, also vielleicht Ingenieure, Bauingenieure könnte man jetzt heutzutage sagen, was so im Koran nicht vorkommt, aber genau das, dass das es als Beruf auch bekannt war, Bauten zu machen oder eben auch, Schreiner, was machen Schreiner nochmal?
Holzarbeit.
Ah, okay, genau, das kommt auch vor. Aber das ist dann mit Zimmermann wieder ein bisschen gleich, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Okay. Und im Judentum?
Also genau, es wurden ja eigentlich schon viele Berufe genannt. Also wir haben ja erstmal zum Beispiel Kain und Abel, wo der eine Ackerbauer ist und der andere ist Hirte. Stimmt. Zum Beispiel. Und dann kann man sich auch zum Beispiel fragen, es geht vielleicht auch ein bisschen zu weit, aber Kain ist ja derjenige, der seinen Bruder tötet. Und was das dann, also was es dann aussagt in der Gesellschaft, die gerade sich befindet zwischen diesem nomadischen zu dem bäuerlichen oder halt dann sozusagen dem gesetzten Leben. Auch, was ich immer witzig finde, ist, es gibt sehr viele Winzer.
Mhm.
Und
Winzer?
Also Leute, die Wein anbauen.
Ah, okay.
Also zum Beispiel Noah baut Wein an in der Geschichte in Genesis, in Bereshit, nachdem die Sintflut zu Ende ist. Und Rashi, der große, große Tora- und Talmud-Kommentator, der auf jeder Seite des Talmuds verewigt ist und dessen Talmud-Kommentar einfach, ja, nicht wegzudenken ist aus dem Judentum, war auch Winzer, also auch Weinbauer, und zwar in Frankreich. Und es ist sehr süß, weil manchmal, wenn man das liest, dann hat man das Gefühl, also wenn ich es lese, auf jeden Fall stelle ich mir das so vor, man hat das Gefühl bei Rashis Kommentaren, dass er so richtig sein Herz gerade aufgeht als Winzer. Und dann, wenn es um Ackerbau oder so geht, und dann fängt er an, da irgendwas zu erzählen. Und ich bin immer so, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Aber, und es soll ja irgendwie erklärend sein, genau. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und genau, also alle Handwerksberufe, die man sich so vorstellen kann, werden eigentlich genannt. Wir haben auch Ärzte, also Maimonides Rambam war auch Arzt und auch Arzt am Hof von dem muslimischen Herrscher in Ägypten, wo er gelebt hat zum Beispiel, ist auch ganz interessant. Und da merkt man dann auch, wenn er seine Kommentare und seine Kodizes schreibt, dass da ein Arzt spricht. Mhm. Das finde ich auch immer sehr spannend. Und dann, ich meine, es gibt Lehrer, ganz viele lernende Berufe, die im Judentum eine hohe Stelle haben. Und dein Rabbi ist ja auch dein Lehrer, nicht nur unbedingt irgendwie dein spirituelle Person, sondern halt wirklich jemand, der dich unterrichtet. Und es gibt ja dann auch Priester und Tempeldiener, also so ein bisschen vielleicht sozusagen die Vorstufe von dem, was wir jetzt machen, Fragezeichen, so ein bisschen. Also diese ganzen geistigen Berufe werden ja auch schon genannt.
Ja, und auch Dichter, das, also kann man, glaube ich, auch als Beruf.
Ja, Musikanten, Dichter, ja. Es gibt auch irgendwie diese Aspekte von
Ja, im Zweiten Testament sind unter den Jüngern, unter den 12 Jüngern, auf jeden Fall sehr viele Fischer dabei. Das finde ich witzig. Es gibt Zöllner, es gibt, wird von Lukas als Arzt berichtet, auch von einem Anwalt und es wird auch von einer Diakonin berichtet. Die Schwiegermutter des Petrus, die macht sich gleich nach ihrer Heilung daran, Jesus und seinen JüngerInnen in Anführungsstrichen zu dienen. Und diese Tätigkeit.
Magst du ganz kurz erklären, was eine Diakonin genau ist?
Genau, das könnte man so übersetzen mit Gemeindedienerin in Anführungsstrichen. Also eine Person, die nicht die pfarramtlichen Tätigkeiten innehat, sondern sich vielmehr um das Gemeindeleben kümmert, mit Hausbesuchen, mit auch Seelsorge, mit Kursen, mit Bildung, aber vor allem auch pflegerische Tätigkeiten, die zu den Menschen geht, die zum Beispiel nicht mehr kommen können, die nicht vergisst, die krank sind. Und das war oft auch noch gekoppelt an einer pflegerischen Ausbildung. Denn es heißt eben nicht nur, sich um, dass Menschen in Gedanken miteinander verbunden sind und körperlich miteinander verbunden sind, sondern dass sie auch gepflegt werden im Kranksein und auch auf dieser Ebene füreinander da zu sein. Ich finde, das ist ein ganz spannender Beruf, den gibt es auch heute noch. Da wird er zum ersten Mal quasi erwähnt, beziehungsweise darauf kann er auch zurückgeführt werden und geht unter anderem auch drauf zurück. Und natürlich ist das wieder ein typischer, wir haben jetzt noch gar nicht so sehr geschlechterdifferenziert und eine feministische Perspektive aufgemacht. Das können wir auf jeden Fall auch noch machen und haben wir, glaube ich, auch in verschiedenen Folgen schon immer mal wieder getan. Aber so ein bisschen obliegt es offensichtlich dann der Frau in diesem Fall, dass gerade in ihrem Zusammenhang dann von Tätigkeit, vom Dienst am Nächsten berichtet wird. Und ich finde das total spannend, weil die Erzählung über die JüngerInnen, vor allem über die Jünger, die Familie verlassen haben und so weiter und Jesus gefolgt sind, dass sie ja all das auch nur machen konnten, weil sie Menschen, Frauen um sich herum hatten, die das ermöglicht haben, dass sie das tun konnten. Also ich finde, dass das nicht vergessen werden darf, dass die Frauen immer da waren im Hintergrund und das alles so bereitet haben, damit die Männer lehren konnten, umherziehen konnten. Die haben dann die Gasthäuser aufgemacht und das Wasser, wovon wir in der letzten Folge gesprochen haben, bereitgestellt haben und das Brot gebacken haben und so weiter. Genau, also das ist ja auch nochmal ganz wichtig, über die Care-Arbeit und die unsichtbare Arbeit zu sprechen. Da gibt es auch eine interessante Geschichte im Zweiten Testament mit Maria und Martha, zwei Schwestern. Die eine setzt sich an Jesu Füßen und hört ihm zu, als er kommt. Und die andere kümmert sich um das Essen und darum, dass Jesus gut umsorgt ist. Und da gibt es auch einen Streit zwischen den Schwestern, wer denn nun die bessere Arbeit, die wichtigere Arbeit tut. Das Zuhören, das Lernen oder die Care-Arbeit. Und ich finde, da kann man auch viele verschiedene feministische Aspekte und Interpretationen anschließen und aufmachen. Wir brauchen eigentlich fast eine zweite Folge zu dem Thema, würde ich fast sagen.
Aber es ist ein interessantes Thema und ich will es ganz kurz anstreifen, auch wenn ich das mir auf jeden Fall mental eine Notiz mache für eine neue Folge. Ja. Genau, also was ist denn Care-Arbeit eigentlich? Vielleicht, dass wir das nochmal so ein bisschen aufdröseln. Der Begriff ist ja auch irgendwie in aller Munde oft. Und es umfasst halt alle Tätigkeiten, die so mit Pflege und Fürsorge von Menschen, ne, im weitesten Sinn zu tun haben, also zum Beispiel Kinderbetreuung, aber auch halt Pflege von Angehörigen oder Haushaltsführung. Und von Care-Arbeit sprechen wir vor allen Dingen. Also es gibt ja auch pflegende Berufe. Und da müssen wir auch sehen, dass die ja gesellschaftlich meiner Meinung nach unterbewertet werden und abgewertet werden, weil was man im Gehalt sieht zum Beispiel. Aber Care-Arbeit im klassischen Sinne ist halt wirklich Arbeit, für die ich keinen Lohn erhalte. Also zusätzliche Arbeit, die getan wird, die halt oft mit diesen emotionalen, pflegerischen zu tun hat. Und einfach nur mal, damit das so ein bisschen in Zahlen ausgedrückt wird, weil viele Menschen sind ja immer so, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber es gibt einfach eine Statistik von 2022 vom Bundesamt, vom Statistischen Bundesamt, wo gesagt wird, dass, also da wird von Frauen und Männern in binär gesprochen, deswegen übernehme ich das jetzt ganz kurz, Frauen in Deutschland durchschnittlich 29,52 Stunden pro Woche mit unbezahlter Sorgearbeit verbringen und Männer im Vergleich nur 20 Stunden und 42 Minuten. Und das heißt halt, dass es einen Gender Care Gap von über 44% gibt und dass Frauen täglich 79 Minuten mehr mit Sorgearbeit aufbringen. Also mindestens eine Stunde jeden Tag im Vergleich.
Ja. Ich ist.
Und dann, also es ist zum Kotzen. Yeah. Sorry. Und genau, also da könnten wir wirklich nochmal eine ganze Folge zu machen, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was da erwähnt wird. Und es ist auch interessant, weil ich das Gefühl habe, eben Care-Arbeit wird Sorgearbeit wird abgewertet, wenn sie von Frauen passiert oder als selbstverständlich hingenommen. Ne? Diese Ermöglichung von diesen Frauen im Hintergrund, die Maike ja auch erwähnt hat, die gar nicht irgendwie wahrgenommen wird und schon gar nicht gewertschätzt wird. Und wenn Männer das aber tun, wird es besonders hervorgehoben als positive Eigenschaft.
Ja. Ich kann mich da auf jeden Fall in Rage regen. Ich muss eine Sache sagen, damit meine Wut ein bisschen gedämpft ist. Ihr glaubt gar nicht, in welchen Situationen ich schon mein Kind hatte, während ich arbeiten musste, in Anführungsstrichen. Und welche Herausforderungen das sind. Und das betrifft ja so viele, vor allem Mütter, aber auch generell Eltern oder Menschen, die Kinder großziehen, dass es, wenn man verantwortlich ist oder alleine für ein Kind verantwortlich ist und arbeiten muss und Care-Arbeit hat und Kindererziehung, ist das so, kann das so oft passieren, dass man das gleichzeitig hat. Und das sind so herausfordernde Situationen. Manchmal denke ich, ich würde gerne jeder Person, die in dieser Situation war, eine Medaille oder einen Pokal überreichen. Nicht nur das, weil davon kann man sich ja nichts kaufen, mit einfach sehr viel Geld und Dingen, die einem gut tun, weil das ist Endlevel, wirklich. Endlevel, also, was hatte ich schon für Vorträge, während mein Kind auf meinem Schoß saß und musste aber dann ja noch gleichzeitig super kompetent wirken und nicht in die Situation kommen, dass irgendjemand auch noch anzweifeln könnte, ich sei noch eine schlechte Mutter. Das sind so Gleichzeitigkeiten, mit denen ich hantieren muss, die manchmal,
Ja, es ist interessant, weil halt ich das Gefühl habe, wenn da ein Mann mit seinem Kind sitzt, das vielleicht
das
noch irgendwie,
so süß.
Irgendwie auch als
oh, der Süße.
Süß und weiß
so
ich,
ein toller
genau.
Vater.
Ja.
Und wenn ich da sitze,
aber sobald,
du arbeitest so viel.
Aber es ist auch unprofessionell. Also es ist sowohl als auch, du bist eine schlechte Mutter, Rabenmutter in Anführungszeichen. Also es ist Bullshit, aber ne. Und man ist gleichzeitig wird diese Professionalität in Frage gestellt. Und gleichzeitig ist ja genau diese Tatsachen, die du beschrieben hast, zwingen viele Mütter in Teilzeit zum Beispiel auch, wo dann das Ergebnis ist, dass Frauen weniger Rente und ein höheres erhalten und höheres Risiko an Armutsalter haben und. Also es ist so ein ganzer Rattenschwanz.
Ich finde, man sieht das auch so ein bisschen daran, als die Diskussion gab, ob Annalena Baerbock in der EU einen Posten bekommen sollte. Und da hieß es auch sofort, die soll sich doch erstmal um ihre Kinder kümmern. Kann sie sich das überhaupt familiär leisten, schon wieder so lange weg zu sein und so eine verantwortungsvollen und mächtige Position zu haben? Und an dieser Diskussion, finde ich, wird das ja deutlich, dass Menschen, sobald eine Frau in eine andere Position oder in einen Umfang reichen, verantwortungsvollen Beruf wechselt, die gleichzeitig Kinder hat, sofort die Frage gestellt wird, wo sind die Kinder und sind die überhaupt gut betreut und ist das denn so richtig, was ihr alles macht? Ja. Ihr merkt schon, ihr hört uns zu, wir können uns an diesem Thema sehr in Rage reden. Vielleicht
haben es auch schon im privaten Kontext das ein oder andere Mal.
Wir haben ja schon sehr, sehr viele Folgen und einer unserer ersten Folgen war ja Kinderküche Kirche, die ihr sehr gerne alle gehört habt. Vielleicht müssen wir ja mal Folge 2 auflegen.
Sogar 3, da gab es, glaube ich, schon 2 Parts.
Ach so!
Ja, okay. Es gab,
nein!
Ich wurde 2 geteilt, die Folge.
Aber cool, ja.
Ich wollte aber auch noch mal ein anderes Thema anschneiden, weil wir das vorhin schon erwähnt hatten. Und ich kann auch gleich einen biblischen Bezug dazu aus meinem Hut ziehen. Ist ein bisschen holperig, aber wir haben hier vorhin über Berufe geredet, die in unseren Schriften vorkommen. Und dann habe ich an König David gedacht, der ja zunächst auch Hirte war und dann sozusagen diesen krass, also es ist ja so ein Aschenputtel-Aufstieg eigentlich sozusagen von jemandem, der sehr in Anführungszeichen einfachere Arbeit oder weniger belohnte Arbeit tätigt, hin zu jemandem, der das ganze Königreich regiert. Das ist ja irgendwie ziemlich krass. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir alle eigentlich aus nicht-akademischen Familien kommen und Hintergründen. Und deswegen würde ich auch gerne an dieser Stelle noch ganz kurz mit euch über Klassismus reden. Und zwar einfach, dass es kurz erklärt wird. Klassismus ist die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres sozialen Status sozusagen oder ihrem sozialen Herkunft, aber auch ihrer ökonomischen, also wirtschaftlichen Situation. Das heißt, dass es entweder bestimmte Klischees zum Beispiel gibt gegenüber Menschen, die in Armut leben, aber auch, dass bestimmte Berufe zum Beispiel abgewertet werden, etc. pp. Und das ist auch so ein ganzer, also es ist auch genauso kleinteilig wie dieses Thema von der Care-Arbeit. Und würde gerne ein bisschen was von euren Erfahrungen zu dem Thema hören. Und vielleicht auch, hat es gleich auch noch einen konkreteren Bezug zu unserem religiösen Leben im Jetzt, weil wir ja alle aus diesen nicht-akademischen Hintergründen kommen und jetzt in so theologischen Positionen sind. Und da würde ich auch gerne mit euch drüber reden, wie ihr das Gefühl habt, ob das ein einfacher Weg für euch war, ob ihr vielleicht so die einzigen Arbeiterkinder wart, die da mit anderen Leuten im Vorlesungssaal saßen, solche Dinge.
Ich habe das erst als Erwachsene, erst Mitte, Ende 20 überhaupt reflektieren können, dass ich aus einer Arbeiterinnenfamilie komme. Und das ist mir erst bewusst geworden, als eine Freundin zu mir gesagt hat, ist aber auch echt krass, dass du und eine andere Person, ihr kommt ja beide aus so aus so einem Arbeiterumfeld, dass ihr das geschafft habt in diese Berufe. Und da habe ich so gestutzt und war so, hä? Und da, es hat mir ja überhaupt erstmal erlaubt, selber darüber nachzudenken. Also Klassismus ist mir vorher ein Begriff gewesen, aber da ist es mir erstmal bewusst geworden, dass es mich selber auch betrifft, aus welchem Umfeld ich komme. Und ich hatte auf jeden Fall Schwierigkeiten mit Begrifflichkeiten, mit Fremdwörtern. Ich fand das total wichtig, gerade dass Kybra an bestimmten Punkten nachgefragt hat, was welches Wort bedeutet, weil das ganz oft in so universitären, akademischen Kontexten davon ausgegangen wird, dass alle diese Wörter kennen. Und ich kannte sie auf jeden Fall, ganz viele dieser Wörter nicht, als ich studiert habe oder auch am Anfang meines Berufslebens, und war da immer wieder mit konfrontiert, mit dieser Unannehmlichkeit, dass Dinge von mir vorausgesetzt worden sind und ich sie aber nicht konnte. Und dann ich oft in Situationen war, in denen ich mich geschämt habe, weil ich das nicht habe, weil ich das nicht hatte oder nicht wusste. Also zum Beispiel hatte ich so unangenehme Situationen, dass es darum ging, wie viele Bücher kennt ihr, welche Bücher habt ihr gelesen, und in meiner Familie gab es keine Bücher. Also du hast so schön das andere Beispiel aufgebracht, Rebecca, dass deine Oma unfassbar viel gelesen hat, und bei mir gab es einfach keine Bücher. Es gab Zeitschriften und Bildbände, aber so richtige Romane oder auch Literatur, Sachbücher, die hat es nicht gegeben. Also vereinzelt natürlich, aber in dem Maße nicht, und deswegen konnte ich immer aufschreiben, dass wir 300 CDs zu Hause hatten und so und so viele DVDs, aber keine Bücher. Und das daran ist mir dann einfach später bewusst geworden, aus welchem Umfeld ich komme, welche Voraussetzungen ich hatte. Und das ist, dass ich große Schwierigkeiten hatte mit dem Lesen, mich zu konzentrieren, Texte wirklich zu verstehen. Das ist für mich immer noch eine Herausforderung. Und ich habe immer die Rückmeldung bekommen, du bist zu oberflächlich, kriege ich auch heute noch. Das ist so ein kleiner Knacks, den ich auf jeden Fall habe, dass ich immer von mir denke, ich kann keine tiefsinnigen Texte schreiben. Ich bin nicht schlau. Ich weiß das nicht. Ich bin durch Zufall hier reingeraten.
Imposter-Syndrom.
Ja, auf jeden Fall. Irgendwann fliegt es auf, dass ich absolut keine Ahnung habe, obwohl ich die Geschichten und die Texte und ich kenne das und ich kann das. Aber ich denke das gleichzeitig immer. Und ich weiß hier krass, heute, ne? Woher ich das habe und woher das kommt.
Ist krass, vor allen Dingen, dass man dazu gebracht wird, sich dann zu schämen, obwohl man eigentlich immensen Stolz empfinden sollte. Und weil es einfach eine krasse Leistung ist. Aber, und ich sage gleich statistisch was dazu, aber ich will erstmal von Kybra hören.
Ich glaube, bei mir ist es auch so, dass zwei unterschiedliche Sachen auch ineinander gehen. Also so, ja, sowohl Arbeiterfamilie als auch Migrationsgeschichte, ja, in der Familie. Also sekundäre Ungleichheit in der Schule, weil die Familie der Sprache nicht mächtig ist. Dann fängt man auch schon mal mit. Also dann deswegen, also keine Zuordnung bei mir. Deswegen, wenn Maike jetzt erzählt, dass eben manche Begrifflichkeiten bei ihr auch unverständlich waren oder dass eben die Universität voraussetzt, dass man irgendwie kundig ist. Ich dachte immer, das kommt nur von meiner Migrationsgeschichte in der Familie, weil das hat natürlich auch was damit zu tun, aber auch natürlich, weil ich aus einer Arbeiterfamilie komme wahrscheinlich. Was ich aber auch noch so merke, also obwohl ich jetzt auch, ja, ich habe meinen Bachelor, ich habe meinen Master, dennoch ist es schon nicht so, dass man dieses Klassismus trotzdem. Diese Hierarchien existieren ja auch, wenn du deinen Master hast. Ich meine, gerade ich als islamische Theologin, damals, wo ich mich entschieden hatte, Theologie zu studieren, meinte mein Opa, warum suchst du dir keinen gescheiten Job? Also es ist so einfach so ein Job, weil man hat studiert, damit man überhaupt studiert hat, aber eigentlich ist es kein richtiger Job. Was willst du damit? Und überhaupt auch, ja, dass man irgendwie... Okay, es ist nicht nur die ältere Generation, die nur im Kopf hat, man ist nur, hat nur einen gescheiten Job, wenn man Arzt oder Ingenieur ist, aber ich glaube, dass diese Wahrnehmung existiert dann trotzdem irgendwie doch noch.
Total. Ja. Und ich denke auch, selbst wenn ich einen Doktor habe als Arbeiterkind, bin ich nicht so vernetzt,
ja,
wie andere Leute aus akademischen Familien. Und ich bekomme nicht die gleichen Chancen und ich muss immer härter arbeiten. Und das ist auch wirklich nachgewiesen. Und ich will einfach ganz kurz ein paar Zahlen um mich werfen, weil das viele Leute irgendwie, glaube ich, dann noch mal anders abholen kann. Also laut dem IWO, das ist so ein Institut für Wirtschaftsforschung, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder ein Gymnasium besuchen von Eltern, die kein Abitur haben, 28,2%. Im Vergleich zu Kindern, deren Eltern Abitur haben, da liegt die Wahrscheinlichkeit bei 75,3%.
Wow. Ja, aber krass.
Und dann,
krass.
Es gibt, das verlinke ich hier auch noch mal in den Shownotes, ich habe so einen Artikel mir angeguckt in Vorbereitung auf diese Folge. Und da ist so ein Fließdiagramm. Und auf der einen Seite sind Nicht-Akademiker-Kinder und auf der anderen Seite sind Akademiker-Kinder. Und von 100 Kindern auf beiden Seiten, ja, fangen 27 ein Studium an, wenn sie aus nicht-akademischen Verhältnissen kommen und 79, wenn sie aus akademischen Familien kommen. Dann wird es noch mal krasser, weil selbst wenn du den Studienanfang geschafft hast, einen Bachelor erhalten dann nur noch 20 von den 27 aus nicht-akademischen Familien, während bei Akademikerkindern 64 von 79 einen Abschluss haben. Und dann mit Masterstellen auf der nicht-akademischen Seite von 20 nur noch 11 einen Master machen,
ja,
und nur noch 2 eine Promotion absolvieren, während es auf der anderen Seite Masterabschlüsse 43 sind und dann 6 Promotionsabschlüsse.
Ja. Es ist super krass.
Es ist so krass. Und auch, was ist ja auch, wo wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet hatten so richtig, ist, ich muss mir das ja leisten können.
Ja.
Also ein Promotionsgehalt, auch wenn Promotion zum Beispiel ja gesellschaftlich irgendwie positiv anerkannt ist, ist extrem niedrig.
Ja.
Und dass ich mir das leisten kann, eine Promotion anzufangen, ist halt davon abhängig, wie viele Ressourcen ich finanziell auch habe, vielleicht von meinen Eltern. Wie weit kann ich unterstützt werden? Wie weit konnte ich mir irgendwas, wurde irgendwas für mich zurückgelegt? Habe ich geerbt? Habe ich das nicht? Muss ich nebenbei arbeiten? Wenn ich nebenbei arbeiten muss und eine Promotion schreibe, ist das eine kranke
Hello,
Doppelbelastung.
It's me.
Ja, genau, it's me auch. Ja. So. Und es ist doch einfach krass.
Absolut. Also wir sehen, dieses Thema bringt sehr viel Stoff mit sich.
Ich habe mich auch in Rage schon wieder gerade geredet. Ich habe so, mein Opa war Gewerkschaftler und ich frage mich, ob ich das so von ihm habe, dass ich so Feuerreden
immer
halten will.
Ja, aber das möchte ich auch
nochmal
sagen. Es ist voll wichtig, in Gewerkschaften einzutreten,
ja,
und da Teil davon zu sein. Denn je mehr Menschen Teil einer Gewerkschaft sind, desto größer ist ja auch die Gruppe, die die Gewerkschaften vertreten und repräsentieren können. Daran hängen ja auch die Unterstützung und die Mittel überhaupt, um die Themen voranzubringen. Und das ist auf keinster Weise einfach so an die Seite zu legen, sondern lest euch die Blätter durch, die eure Mitarbeitervertretung oder Gewerkschaft euch schickt, hängt euch das auf, kontaktiert die auch.
Kennt eure Rechte.
Genau, geht mit denen ins Gespräch, die können super unterstützen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die Gewerkschaften und auch Mitarbeitervertretungen leisten. Und ja, engagiert euch da.
Genau. Es gibt auch Gewerkschaften zum Beispiel für Lehrberufe und Pädagogik. Also es ist, und das ist wirklich von, gut, dass du das nochmal sagst. Weil ich habe das Gefühl, viele junge Leute können damit gar nichts mehr anfangen, unbedingt auch. Total. Ich könnte noch 8 Stunden weiter hier reden.
Ich auch.
Und mich echauffieren und ein bisschen rumbrüllen. In guter Manier. Aber vielleicht setzen wir hier einfach mal einen Punkt. Es hat mich total gefreut, heute diese Folge machen zu dürfen und darüber reden zu können. Und ich glaube, es ist auch super wichtig, dass Leute wie wir darüber reden, dass wir das geschafft haben, aber auch, dass es einfach nicht einfach ist und dass es diesen Klassismus einfach immer noch gibt und auch über Care-Arbeit und sowas und dass wir am Tag der Arbeit darüber reden konnten und durften und gleich noch eine theologische Perspektive einbringen konnten, hat mich sehr gefreut. Und falls ihr Erfahrungen mit uns teilen wollt, falls ihr eine Folge zur Care-Arbeit haben wollt, dann schreibt uns doch gerne, lasst es uns wissen und zwar schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse
331podcast@host-of-one.org.
Yes! Wunderbar, wir freuen uns von euch zu hören und ich habe mich gefreut, mit euch sprechen zu dürfen, liebe Maike, liebe Kübra.
Ja, ich mich auch und vergiss nicht, in die Shownotes zu schauen.
Genau.
Ciao.
Tschüss, danke.
Tschüss.